Wie wir schon gehört haben, ist ja heute Gebetstag und das hat auch ganz stark mein Predigtthema beeinflusst. Und wir haben zweimal unser Vater in der Bibel, einmal im Matthäus 6, einmal im Lukas 11. Und dort im Lukas fängt es an mit der Bitte von einem Jünger: Herr, lehre uns beten. Und es ist ganz interessant, auch die Jünger haben offenbar das Bedürfnis gehabt, lehren zu beten. Es ist nicht unbedingt so einfach, das mit dem Betten. Jeder kann beten. Man könnte auch untereinander beten. Einige denken, in einer Gruppe kann ich das nicht. Ich kann es zu wenig gut formulieren oder ich weiss auch nicht, was man da denkt. Aber man kann das schon. Und doch ist immer wieder das Bedürfnis da, Herr, lehr uns beten. Wenn ihr mal probiert, 10 Minuten oder eine Viertelstunde zu beten. Die einen können das. Sind die wirklich Beter sind und sich einsetzen im Gebet. Für andere ist das schon eine Wahnsinnsherausforderung, zu denken, jetzt sollte ich eine Viertelstunde lang beten. Und dann staunet man, was in den Gedanken alles passiert, oder? Man fängt an zu beten und ist plötzlich beim Wetter oder beim Auto oder bei dem, wo der Mond kommt oder wo gestern war. Es ist ganz verrückt, dass man im Gebet wirklich dranbleibt. Das ist eine Herausforderung. Und da, wo die Jünger das gefragt haben, oder einer der Jünger, ist Jesus gerade an einer Gebetszeit gewesen, ganz für sich. Ich lese die Stelle mal in Lukas 11. Die ersten 4 Vers. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Beim Lukas hört es auf, da hier. Beim Matthäus ist noch ein Schluss dran, wo hier nicht unbedingt ist. Warum sollen wir beten? Ich habe ein paar Stellen in der Bibel gesucht, wo Jesus betet. Er hat sich etwa zurückgezogen, um alleine in der Einsamkeit zu beten. Und das ist ganz interessant, wenn wir ihn finden im Gebet. Und das Erste, was wir finden, das passiert im, also das im Markus-Evangelium mal rausgeschrieben, im Kapitel 1, in den Versen 35, nein, sogar 21 bis 39. Wir lesen nicht alle diese Versen. Aber wir sehen dort Jesus, wo einfach sich zurückzieht, nachdem, was er manches Heilungswunder vollbracht hat, geht er alleine beten. Und ich denke, Jesus hat dann natürlich schon gewusst, was sein Auftrag ist auf dieser Erde. Und trotzdem macht er nach dem Gebet etwas, was sehr verblüffend ist. Er ist am Sabbat in Kapernaum in einer Synagoge. Und dort war ein Mann mit einem unreinen Geist. Und Jesus hat diesen unreinen Geist austrieben. Die Leute, die in der Synagoge waren, haben sich erstaunt, oder? Weil auf einmal hat Jesus ganz anders predigt, als die Lehrer, die sie sonst hatten. Er hat mit Vollmacht geredet, das hat man gespürt. Und dann hat er am Sabbat den Mann geheilt. Für die einen war das eine Sünde, am Sabbat arbeitet man doch nicht. Für die anderen war es einfach ein Wunder. Den Mann hat man gekannt, dass der geplagt ist von diesem Geist, das hat man gewusst und jetzt ist er plötzlich frei. Und dann sind sie aus der Synagoge gegangen und Jesus ist mit seinen Jüngern zum Petrus heim. Der hat in Kapernaum gewohnt. Petrus daheim hat auch seine Frau und seine Schwiegermutter gewohnt und die Schwiegermutter war krank gewesen, hat Fieber gehabt. Und Jesus ist zu ihnen und hat sie geheilt und die Schwiegermutter ist aufgestanden und hat diesen Jüngern angefangen zu dienen. Wir lesen dort in der Bibel, dass hat sich alles umgerät in ganz Galiläa. Da ist einer, der kann gesund machen. Von unreinen Geistern macht er frei und einfach von Krankheit macht er frei. Und dann passiert das, was ganz logischerweise passiert. Jetzt haben alle Leute ihre Kranken und Besessenen geholt und sind dorthin zum Haus von Petrus in Kapernaum. Und da lesen wir jetzt, was passiert. Ich lese mal die Verse 35 bis 39 im Markus 1. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand Jesus auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren, und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und Jesus spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Eigentlich eine Geschichte, wenn man das so liest, vielleicht überliest man es, aber völlig verblüffend. Am Oben hat Jesus Leute gesund gemacht vor diesem Haus. Noch und noch. Das liest man in den Versen vorher. Und dann ist es halt dunkel geworden und die Leute sind wieder heim. Und auch Jesus ist geschlafen. Und dann ist er aber sehr, sehr früh aufgestanden, als es dunkel war, und hat sich zurückgezogen an einen Ort, um zu beten. Und als er am Betten war, wo dann langsam so die Dämmerung ist gekommen, der Tag ist gekommen, haben die Leute ihre Kranken wieder hergebracht, die am Abend noch nicht gesund gemacht wurden oder die, die es noch nicht gehört haben. Und jetzt sind sie wieder, sie sind Schlange gestanden vor dem Haus von Petrus und oder Petrus das sieht, denkt er, oh, sofort Jesus wecken, aber der war nicht mehr da gewesen. Und die Jünger haben jemanden gewusst, wo an Jesus betet und sie ihn geholt, oder? Und haben ihm gesagt: Jedermann sucht dich, komm doch, die Leute können gesund machen, die stehen Schlange da. Und Jesus geht nicht. Der lässt die stehen. Das finde ich so verrückt an diesem Text. Jesus geht nicht. Der hat gesagt: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Ich bin nicht da zum Heilen. Ich bin da für das Evangelium zu verkünden. Das ist ganz interessant. Und jetzt hat er die alle stehen vor dem Haus von Simon. Ich weiss jetzt nicht, was die Schwiegermutter der gemacht hat. Auch hat die Leute wieder heimgeschickt nach einem Zeitchen. Und Jesus ist einfach in die umliegenden Orte gegangen, hat dort predigt und Dämonen austrieben. Nach seiner Gebetsnacht oder seinem Gebetsmoment ist ihm ganz klar gewesen: Nein, ich muss nicht dort zurückgehen, Leute gesund machen. Mein Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. Ich bin nicht gekommen zum Heilen. Das ist eigentlich nur eine Begleiterscheinung von dem, was ich mache. Und ich heile eigentlich nur, damit die Leute merken, ich bin der Messias. Der ist so angekündigt, unter anderem in Jesaja 53. All unsere Krankheiten hat er getragen. Und der Matthäus nimmt das auf und sagt: Jesus hat geheilt, alle Kranken, damit erfüllt würde, was im Propheten Jesaja gesagt ist, unsere Krankheiten hat er getragen. Das hat Jesus erfüllt. Und jetzt sollte man merken, aha, das ist Gottes Sohn. Niemand sonst macht gesund. Niemand kann Dämonen austreiben. Niemand kann Blinde wieder sehend machen. Lahme, dass sie wieder laufen. Das muss Gottes Sohn sein. Darum hat er es gemacht. Er hat sich als Messias offenbart, ist aber gekommen, um das Evangelium zu verkündigen. Heilen war nicht sein erster Auftrag. Das war nur, dass er merkt, er ist der Messias. Und noch heute ist die Verkündigung vom Evangelium ungleich wichtiger weder heiligen. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, wir brauchen keine Heilungsveranstaltungen. Wir brauchen Evangelisationen. Es geht ums Heil von der Seele. Jeder, der körperlich geheilt wird, wird wieder sterben. Natürlich, er hat vielleicht noch ein paar bessere Jahre vor sich, wenn er sie gesund darf erleben. Oder Monate, oder was es denn ist. Aber jeder, der geheilt wird, wird sterben. Jeder, der gerettet wird, wird in Ewigkeit nicht sterben, sondern das ewige Leben haben. Das ist viel wichtiger. Heilige waren für Jesus nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Ich bin überzeugt, dass Jesus in dieser Gebetszeit da betet hat, dass er wirklich das Evangelium verkünden kann, dass die Leute dem glauben und dass durch seine Heiligen die Menschen merken, er sei der Messias. Und das ist es gegangen. Nicht um möglichst viele Kranken gesund zu machen, sondern um zu zeigen, ich bin der Messias. Denn so werden sie glauben, wenn sie das entdecken. Seine Gebetszeit hat ihm Kraft gegeben für seinen Auftrag. Und ich bin erstaunt, ich hätte gerne Gesichter gesehen, dort wieder einer von den Jüngern, oder? Wo sie sagen, Jesus, komm, alle warten auf dich, die stehen wieder Schlangen und haben die Kranken hergedreht. Und er sagt, nein, jetzt gehen wir in die anderen Dörfer. Kannst nicht machen. Und dann sind sie halt gleich mit ihm gegangen. Er hat dort auch geheilt. Ja, man soll überall ihn als Messias erkennen. Aber er hat vor allem das Evangelium predigt. Ich denke, auch wir sollen in unserem Gebet immer auch wieder fragen, Herr, was willst du, dass ich mache? Was ist mein Auftrag? Vielleicht ist dein Auftrag, Traktat zu verteilen. Aber das ist nicht jedem sein Auftrag. Dann musst du nicht meinen, du müsstest jedem ein Spiegeli Traktat in die Finger drücken und alle anderen müssen das auch machen. Nein. Wir haben verschiedene Aufträge. Vielleicht bist du jemand, der körperlich sehr, sehr schwach ist. Und bist daheim und du beten. Das ist dein Auftrag. Aber immer wieder Gott fragen, zeig mir, was ich soll tun. Nehmen wir uns die Zeit zum Beten. Und uns im Gebet auch leiten. Und wir werden merken, das Evangelium weitersagen, den Menschen bringen, das ist ungleich wichtiger, als irgendwie Heilige zu machen. Ein Heilige ist für kurze Zeit. Die Rettung ist für die Ewigkeit. Das ist wichtig. Eine zweite Stelle, wo Jesus sich ins Gebet zurückgezogen hat, das war eigentlich zwischen zwei grossen Herausforderungen. Und das ist ganz interessant, dort in Markus 6, die Verse 30 bis 56, auf der einen Seite vorausgehend die Speisung von diesen 5000. Und das ist ja schon verrückt, wie das dort abläuft, in diesem Kapitel. Jesus ist mit seinen Jüngern an einem Ufer vom See Genezareth und es hat so viele Leute, die zu ihm kommen, die wieder wollen, dass er heilt, dass seine Jünger und er nicht einmal sind zum Essen gekommen, steht in der Bibel. Sie haben nicht einmal mehr Zeit gefunden zum Essen. Und dann hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern so, jetzt ist genug. Jesus weiss, wenn es genug ist und wenn die Leute nicht mehr mögen. Er hat gesagt, so, jetzt kommen mit mir in ein Boot. Wir gehen über den See an einen Ort, wo wir Ruhe haben. Ihr braucht wieder Ruhe. Jetzt hat es aber einen Nachteil an diesem See Genezareth. Der ist überblickbar. Er ist nicht gross. Und als die Leute gesehen haben, wie Jesus mit seinen Jüngern abfahrt, haben sie die Richtung etwa geschätzt und dann sind sie ringsum gesprungen und vor Jesus dort gewesen. Und wo Jesus ankommt, weil er Ruhe will mit seinen Jüngern, erwartet eine riesen Volksmenge. Was macht er jetzt? Sagt er jetzt, geht heim, wir brauchen Ruhe. Nein, er macht es nicht. Sie sind ihm vorgekommen wie Schaf, die keine Hirte haben. Und er hat gesagt, auch denen muss ich verkündigen. Für das bin ich auch gekommen. Und er hat sie versammelt, hat seinen Jüngern gesagt, machen, dass die hier absitzen. Und dann hat er predigt, er hat verkündigt, für das, wo er gekommen ist. Das hat er gemacht. Und dann ist es langsam später ein Nachmittag geworden und die Verkündigung langsam am Ende gsi und die Jünger zu Jesus: Du, es wird spät, lass die Leute heim, die verhungern uns noch hier. Das sind viele Leute. Man weiss nicht, wie viel. Es steht von 5000 Männern. Frauen und Kinder sind offenbar nicht mitgezählt. Also sind sie jetzt 10.000 oder 15.000 oder 7.000? Ich weiss es nicht. Es sind sicher mehr als 5.000. Und Jesus hat gesagt: Ja, geht ihr ihnen zu essen, oder? Und das ist ja eine Geschichte für sich. Die Jünger sind am Anschlag. Wie sollen wir jetzt dieser Menge da zu essen geben? Wir haben ein bisschen Geld in unserem Geldsäckchen. Aber noch, wenn das länger für Brot zu kaufen, so viele Bäckereien hat es da in der Gegend nicht, dass wir Brot für alle zusammen finden. Also, was machen wir? Und Jesus hat gesagt: Ja, was habt ihr denn? Und das ist ja berühmt, oder? Wir haben 5 Brötchen und 2 Fische. Und 10.000 Leute. Das ist noch gut, he? Ich habe einmal probiert, das Pradella das so im Rahmen etwa darzustellen, und das hat etwa so 5 Brösmeli gegeben und 2 Fleischstückchen, die Fischli haben dargestellt, aber ganz klein, oder? Für alle, die dort in diesem Lager gewesen wären. Das reicht nicht einmal für einen als Vorspeise. Sie haben nichts gehabt, fast nichts. Schön ist, dass einer der Jünger das sagt. Wir haben das. 5 Brot und 2 Fisch. Für Jesus hat es gelenkt. Dann machen das die Leute absitzen. Und dann hat er angefangen zu beten und hat das verteilt und austeilt und austeilt und austeilt. Und wo alle sie gesättigt waren, haben sie 12 Körbe mit Resten aufgehoben. Für jeden Jünger noch einen Korb voll. Es hat einfach gelenkt für alle. Auch für die Jünger. Es ist ganz eine ergreifende Geschichte. Und dann kommt der zweite Teil. Und ich lese mal die Verse 35 bis 39. Nein, das ist falsch. Verse 45 bis 51 im Kapitel 6. Und sogleich nach der Speisung von diesen 5000 Männern nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die 4. Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Doch sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Massen und verwunderten sich. Das ist ganz interessante Geschichte eigentlich wieder da, die Überfahrt über den See, wo Jesus seine Jünger vorausschickt und sich Zeit nimmt für das Gebet, er wieder ganz alleine. Das Schöne dürft mir, da, wo er betet, sieht er auf den See. Und er sieht seine Jünger. Wir haben das gelesen, er sieht, dass sie Not leiden. Sie sind am Rudern und kommen kaum vorwärts, weil der Wind ist entgegen. Das ist übrigens sehr, sehr ecklig und schwierig. Ich war ja ein paar Mal in Kanuferien. Einmal hatten wir auf einem Fluss derart Gegenwind gehabt, dass wenn nicht schön gerade bist gefahren, hat es dich einfach quergestellt. Und dann hast du wieder von vorne anfangen. Das war mühsam in diesen Zweierkanu, wenn nicht schön gerade gefahren bist. Sobald du schräg reinkommst, hat dich der Wind quergestellt und den Fluss aufgestossen. Hast du wieder schauen, dass du gerade reinkommst und wieder von vorne anfangen. Es braucht Kraft. Es ist mühsam. Und die haben einen ganzen See vor sich da. Der fließt nicht. Und jetzt müssen sie rüber. Der Wind ist entgegen und sie leiden Not. Sie sind am Abend abgefahren und etwa um die 4. Nachtwache, ich weiss nicht genau, was das zeitlich jetzt bedeutet, aber die sind stundenlang am Rudern da. Und jetzt plötzlich kommt Jesus. Und sie erkennen ihn gar nicht. Er hat sie immer gesehen. Ich habe das Gefühl, sie haben sich sehr einsam gefühlt. Oh, wenn nur unser Herr da wäre und wir sind hier am Rudern wie wild. Und das will und will nicht für sie gehen. Wenn er da wäre, könnte er uns doch helfen. Wir denken manchmal schon so, oder? Wo ist jetzt Gott in dieser Prüfung? Warum ist er nicht da? Und wir wissen nicht oder merken nicht, dass er uns sieht. Dass er schon da ist. Dass er vielleicht sogar für uns betet. Jesus hat sicher auch für seine Jünger betet, hier auf dem Berg oben. Weil er sie gesehen hat, wie sie notvoll rudern, da auf dem See. Und jetzt kommt er auf dem Wasser laufend. Eines von diesen Wundern, die man ja heute auch wieder probiert wissenschaftlich zu erklären. Oder ich weiss auch nicht, wie man das erklären soll. Könnt ihr ja probieren, auf dem Wasser zu laufen. Man wird ziemlich nass dabei. Und als die Jünger Jesus sehen, meinen sie, es sei ein Gespenst. Also, was haben denn die für einen Glauben? Hoffentlich glaubt von euch niemand an Gespenst. Auf Französisch ist das ja ein Wortspiel. Gespenst heisst Revenant. Und Revenant heisst auch einer, der wiederkommt. Und wenn wir auch an Marktständen sind, um Evangelien zu verteilen oder etwas zu verkaufen, hat uns der Herr Alexander immer gesagt, ne croyez pas au Revenant. Glaubt nicht denen, die sagen, ich komme noch mal vorbei, ich will jetzt gerade nicht reden. Die kommen nicht mehr. Und jetzt meinen sie, es sei ein Gespenst. Dass sie als Jünger, die eigentlich Jesus kennen und eigentlich Gott glauben, sie wissen, ist der Messias, sie haben schon Wunder gesehen, dass die noch an Gespensterli glauben, das verwundert mich. Aber manchmal verwundert man sich, was gewisse Leute, die gläubig sind, noch glauben. Und manchmal verwundert man sich auch, was man selber noch glauben kann. Man muss schon schauen, was glauben wir eigentlich. Beten wir auch vertrauensvoll, wenn wir Gegenwind haben. Weil im Leben hast du manchmal Gegenwind. Das gibt es viel. Das gibt niemand von uns, der noch nie Gegenwind hatte im Leben. Der einfach immer das Gefühl hat, ich bin auf Rosen gebettet, geht gäng wie durch einen Anken. Nein, es ist nicht so. Manchmal hast du Gegenwind und der ist stark, oder? Aber man kann gelassen sein, trotz allem. Jesus weiss es, er sieht es. Er weiss sogar, wenn es Zeit ist, einzugreifen. Und was mich am meisten erstaunt an diesem Text, den ich gar nicht so recht erklären kann, er hat wollen an ihn vorbeigehen. Irgendwie hat er gedacht, die schaffen das schon. Die sind stark, sie sind 12 Männer, die können sich ja abwechseln beim Rudern. Das geht schon irgendwie. Und die müssen auch lernen, selbstständig durch gewisse Nöte durchzukommen. Und das müssen wir eben manchmal auch lernen. Oft beten wir Jesus für Sachen, habe ich den Eindruck, die in unserer Kompetenz sind und in unserem Auftrag. Das müssen wir machen. Mit unserem Kopf und mit unserer Kraft. Wenn du mit dem Auto fährst, dann kannst du auch nicht plötzlich sagen, Herr, jetzt lohne ich Steuer, lasse du steuern. Das kommt nicht gut. Weil das ist unser Auftrag, jetzt bist du dran, das musst du machen, das ist deine Verantwortung. Und so ist es im Leben genau gleich. Jesus wird nicht für alles zusammen sagen, was jetzt genau musst du machen. Er hat unseren Kopf gegeben. Der ist für das, dass wir entscheiden, nach seinem Wort. Aber wir müssen entscheiden und machen. Und vielleicht hat er das da gedacht. Die müssen selber entscheiden und machen. Die müssen lernen, alleine durch Schwierigkeiten kommen. Ich bin schon bei ihnen. Das kommt schon gut. Er hat gewusst, das ist nicht lebensgefährlich hier. Aber sie fangen an zu schreien. Dann hat er gemerkt, oh, jetzt haben sie noch Angst vor mir. Und dann hat er sich zu erkennen gegeben. Ja, manchmal haben wir Angst vor Gott. Ich habe mal aufgehört zu beten, weil ich Angst hatte vor Gott. Dann, wo unser Kind ist gestorben. Habe ich gedacht, jetzt traue ich nicht mehr zu beten, weil, wenn es jetzt Gottes Willen ist, dass das einfach einem Ende entgegengeht, was soll ich denn noch beten? Das ist mir tatsächlich so gegangen. Wir sind überhaupt nicht besser als irgendwie die Jünger da. Und wir brauchen immer wieder Gottes Eingreifen. Manchmal erkennen wir ihn nicht einmal. Manchmal erkennen wir seine Führung nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, wir seien allein, und das stimmt gar nicht. Und wir können so verunsichert sein, dass wir von Gott gar nichts mehr spüren. Aber er ist da, und wenn wir ihn wieder erkennen, oder wenn wir dann wieder merken, dass er da ist, dann leitet sich der Sturm. Und dann staunen wir wieder. Wie die Jünger hier. Als er ins Schiff kam, hat sich der Sturm gelegt. Und wenn Jesus in unser Leben kommt und wir bewusst wieder auf ihn schauen, dann leitet sich der Sturm. Die Situation ist vielleicht noch nicht besser. Rudern musst du noch. Aber der Sturm hat sich gelegt. Du bist wieder im Frieden. Und darum sollen wir auch beten. Zwischen Herausforderungen. Oder wenn eine grosse Herausforderung vorbei ist. Oder, wie auch der Herr Alexander immer gesagt hat, wenn du einen grossen Sieg hast, dann musst du beten. Weil dann wird es gefährlich. Und da war ein grosser Sieg, oder? 10'000 Leute, oder von mir aus 5'000, gespissen. Und für jeden Jünger noch ein Körbchen voll übrig. Und zwar nicht einfach Reste, sondern gute Brötchen und Fisch, oder? Schön. Es hat einfach zu viel gehabt. Gut. Jetzt haben sie das erlebt und jetzt kommt eine Schwierigkeit. Und wenn du so im Hoch bist, dann denkst du manchmal, jetzt muss es immer so weitergehen. Jetzt ist ja Jesus mit mir. Und plötzlich denkst du, oh, jetzt läuft es wieder krumm. Warum ist er jetzt nicht mehr bei mir? Nein, er ist schon da. Aber es gibt halt manchmal Gegenwind. Und dann dürfen wir staunen, wenn wir sehen, mal, er hat uns immer gesehen, er hat uns immer begleitet. Manchmal erkennen wir das im Zurückschauen. Eine dritte Situation in Schwierigkeiten und Nöten. Ja, dann beten wir auch sowieso. Das ist ganz eine ergreifende Geschichte da, weil es ist im Garten Gethsemane, wo Jesus jetzt ganz in der Einsamkeit einen Gebetskampf hat. Und da lese ich zuerst etwas voraus, Markus 14, Vers 32 bis 36. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir kennen Fortsetzung von der Geschichte. Er kommt zurück zu seinen Jüngern, wo er gesagt hat, betet für mich und wachet und sie schlafen. Und vielleicht ist die Einsamkeit nie so gross, wie wenn man in vielen Leuten ist. Und irgendwie das Gefühl hat, keiner von denen versteht mich. Und dann hast du immer Sennige, und ich gehöre auch dazu, wo noch die dumme Frage stellen, oder? Sali, wie geht's dir? Und eigentlich geht's der Hund mies, aber das willst du jetzt nicht sagen. Was sagst du jetzt? Ja, dann sagt man halt, es geht, danke. Vielleicht sagt man nicht gerade, es geht gut, man sagt sicher nicht, es geht sehr gut, aber irgendwie redet man sich raus. Das ist nicht unbedingt falsch. Man will jetzt einfach nicht darüber reden, das ist begreiflich. Das gibt so Situationen, wo man in Nöte ist und das Gefühl hat und niemand sieht es. Niemand merkt es. Geschwister, die sind zwar noch, aber sie erkennen meine Not nicht. Und wenn ich vielleicht so eine Anspielung mache, dann sagen sie nur, ah ja, ja, habe ich auch schon erlebt oder so. Und dann gehen sie weiter. Man merkt es nicht irgendwie. Manchmal ist man nicht spürig. Und manchmal sollte man halt, wenn es wirklich schlecht geht, den Mut haben, auf einen zuzugehen und zu sagen, du, es geht mir wirklich schlecht, hättest du Zeit mit mir zu beten. Das dürfte man eben auch machen. Es geht manchmal so, dass man sich einsam fühlt in den anderen in und das Gefühl hat, keiner versteht mich. Jeder ist mit sich selber beschäftigt oder sie schlafen gerade. Und doch ist Jesus dort auch für die Jünger ans Kreuz gegangen. Das tut mir gewaltig. Die haben ihn in der schwersten Stunde allein gelassen. Und er hat gesagt, gerade darum muss ich sie retten. Die brauchen Rettung, sie können es alleine nicht. Und die ihn so im Stich haben gelassen, für die ist er am Kreuz gestorben. Wir haben einen Gott, der uns extrem liebt, auch wenn wir versagen. Wir haben Jesus sicher auch schon im Stich gelassen. Oder zumindest ihm nicht dir gegeben, wenn wir das hätten sollen. Aber er ist auch für uns ans Kreuz gegangen, damit wir eines Tages dürfen in seine ewige Herrlichkeit eingehen. Bis es so weit ist und wir das dürfen, wollen wir in Schwierigkeiten und nicht auch beten. Und ich empfehle euch das ganz besonders auch, Hilfe im Gebet anzunehmen. Manchmal muss man an einem Bruder oder an einer Schwester gar nicht alles sagen, was ihm gerade so plagt. Man kann einfach sagen, du, ich habe wahnsinnig schwer, ich kann gar noch nicht richtig darüber reden, aber komm, wir beten doch zusammen. Und dann betet man miteinander. Man muss es nicht wissen. Gott weiss es, das reicht. Man muss einfach zusammen beten. Und manchmal reicht es auch einfach zuzuhören. Aber wir leben jetzt in dieser Welt, wo es die Schwierigkeiten gibt. Und darum ist mir eine Stelle aufgefallen, im NGÜ vor allem wird das sehr schön gesagt, ich lese es jetzt nach NGÜ, wo mich auch selber trifft und irgendwo betroffen macht, aus verschiedenen Gründen. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Drei interessante Sachen, oder? Ausschweifendes Leben, übermässiger Weingenuss, Alltagssorgen. Dass das in einem Satz einfach gerade so erwähnt wird, zusammen. Irgendwie haben wir das Gefühl, vielleicht, also ausschweifendes Leben betrifft mich nicht, oder? Habe ich weisse Weste, ist ja gut. Übermässige Weigerung, ab und zu ein Gläschen Wein, das ist fein, aber übermässig, nein, kein Problem. Und wie haben wir es mit den Sorgen? Das ist ein bisschen schwieriger. Ne? Also für den ist der ausschweifende Lebensstil schon auch etwas, wo man ein bisschen darüber nachdenken muss. Was machen sehr, sehr viele Leute vom Donnerstagabend bis zum Sonntag in den Discos rumgehen, oder? Das ist wahnsinnig, was man da auch für Bilder sieht, manchmal von den eigenen Kindern. Was bewirkt das? Ausschweifender Lebensstil, übermässiger Weingenuss und Alltagssorgen. Sonst wird euer Herz abgestumpft. Das bewirkt es. Habt ihr schon dran gedacht? Das übermässige Weingenuss, ausschweifender Lebensstil und übermässig Sorgen, unser Herz abstumpft. Da wird der Glaube stumpf. Es hilft nicht mehr. Und ihr werdet von jenem Tag, wenn Jesus wiederkommt, überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er, dieser Tag, wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Da kommt. Jesus kommt wieder irgendeinisch. Passet auf, wieder lebt. Das kann der Glauben abstumpfen, das Herz abstumpfen. Und dann bist du nicht parat, wenn er kommt. Das wäre ja schlimm. Zum Glück ist die Stelle noch nicht fertig, es fehlt ein Vers, hat da einfach nur einen Platz gehabt, der steht hier. Seid wachsam und betet. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, oder? Im Garten Gethsemane. Hier, sagt er es uns allen. Ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird. Und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Einmal treten wir vor Jesus. Und dann sollten wir können bestehen. Wir wissen alle, dass wir aus eigener Kraft nicht können bestehen können. Wir können bestehen, wenn wir gereinigt sind, gerechtfertigt durch sein Blut. Dann können wir bestehen. Aber dann sollen wir auch entsprechend leben. Das ist eigentlich das, was Jesus uns da hier will sagen. Passt sehr gut zu einem Gebetstag, aber eigentlich passt es für das ganze Jahr. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Ich habe am Anfang mit einem Vaterunser angefangen und ich werde auch wieder mit dem Vaterunser aufhören. Und es ist mir einmal ein Text in die Finger geraten von einem Pfarrer, der pensioniert wurde, Pfarrer und Evangelist. Und der ist in Chemnitz, wo er gearbeitet hat, ist jetzt auch über 80, heisst Theo Lehmann. Und der hat mal im Ideaspektrum geschrieben, der stärkste Trost am Grab. Einfach ein paar Gedanken von ihm am Grab von seiner Frau. Nach ca. 50 Jahren Ehe. Und jetzt plötzlich allein. Und jetzt steht er an diesem Grab. Und ich möchte euch das vorlesen, was er da sagt. Am Grab meiner Frau habe ich das Vaterunser ganz neu beten gelernt. An diesem Ort bekommt jede Bitte, jedes Wort eine neue, tiefere Bedeutung. Das geht gleich mit dem ersten Wort los. Vater. Schon allein in diesem Wort liegt der ganze Trost des Glaubens. Der Vater tut mir nichts Böses. Er ist, zweites Wort, unser Vater. In gewissen Übersetzungen fällt es eben an, Vater unser, der du bist im Himmel. Oder die Wörter gerade umgekehrt. Der Tod meiner Frau ist keine mir von Gott zugefügte Gemeinheit, für die ich mit ihm hadern müsste. Ich vertraue ihm, dass er es so, auch wenn ich es nicht verstehe, gut gemeint und gemacht hat. Dein Wille geschehe. Wer diesen Satz ehrlich am Grab beten kann, ist getröstet. Unser täglich Brot gib uns heute. Ich muss meinen Alltag bewältigen mit allem Drum und Dran, ohne meine Gehilfin. Dazu brauche ich Gottes Hilfe. Vergib uns unsere Schuld. Wie kann man nach fast 50-jährigem gemeinsamen Lebens- und Schuldigwerdens am Grab stehen ohne diese Bitte? Führe uns nicht in Versuchung. Die Versuchung, Gott zu kritisieren, ist am Grab groß. Deshalb erlöse uns von dem Bösen. Lass die Gedanken der Kritik und die Gefühle der Trauer nicht überhand nehmen, denn dein ist das Reich. In dieses Reich, in den Himmel, bin ich eingeladen, da will ich hin. Und die Kraft, Gott, er allein hat die Kraft, uns vom Tod zu erwecken. Das Grab, vor dem ich stehe, wird geöffnet und geleert, wenn Christus wiederkommt. Wir werden auferstehen. Und die Herrlichkeit, das ist das wirkliche Ende, nicht der Tod, sondern die herrliche neue Welt Gottes in Ewigkeit. Dann wird nicht mehr gestorben, sondern nur noch gelebt und gefeiert. Amen. Ja, so ist es. Das Vaterunser, so gebetet und meditiert, ist mein stärkster Trost am Grab. Liebe Geschwister, die mir hei, ein guter Vater im Himmel. Er sorgt für uns. Wir sollen uns um sein Reich sorgen. Uns seinem Willen unterordnen, damit der auf der Erde wie im Himmel passieren kann. Dafür wollen wir uns ganz besonders und auch am heutigen Gebetstag einsetzen. Ich möchte allen von ganzem Herzen danken, die sich heute Zeit nehmen, auch für das gemeinsame Gebet. Die nicht können, beten daheim. Gebetsheftli liegen da aussen biegeliweise. Die Biegeli sollten eigentlich verschwinden. Das ist der Bericht drin von all diesen Gemeinden in der Aktion Biblik Schweiz, von der Bibelschule und so weiter, vom Komitee. Nehmt das mit und leset es, betet ab und zu für die verschiedenen Gemeinden. Da sind viele Anliegen drin. Das kann man daheim gut brauchen. Wenn ihr das Heftli reinkommt, dann ist es sehr leicht, eine Viertelstunde lang zu beten. Da hat es genug Anliegen drin. Über das ganze Jahr kann man das immer wieder brauchen. Die Gemeinde braucht Beter, wenn wir als Gemeinde bestehen wollen. Und darum wollen wir auch in Zukunft immer wieder beten. Ich möchte, und ich schloss jetzt für mich auf, nach dem Matthäus, halt nach dieser Übersetzung hier, dass wir miteinander doch das Vater unser beten, wenn ich vielleicht dürfte bitten, dass wir alle aufstehen dazu. Und die es können, beten doch einfach auch laut mit, wenn es dann nicht gerade ganz genau der gleiche Wortlaut ist, weil ihr eine andere Übersetzung im Kopf hat, dann ist das auch nicht schlimm. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann nehmen wir noch einmal kurz Platz.
Dann singen wir zum Abschluss noch das Lied 100.